Ja, herzlich willkommen zum 23. Podcast Sustainable. Dieses Mal mit Martin von Eukocredit. Hallo Martin.
Hallo Friederike und Jens.
Martin, du bist von Eukocredit, Deutsche Schweiz. Eukocredit ist ein Name, schon, den gibt es schon etwas länger. Seit wann gibt es Eukocredit?
Ja, wir sind also quasi ein Dino in der Finanzbranche. Wir sind als Pionier seit 1975 aktiv. Die Gründungsgedanken gehen so in die 68er-Generation sogar zurück. Also ja, wirklich ein Dino in der Finanzindustrie, der sich nachhaltig engagiert.
Genau, also ihr macht ja, also ich habe es gehört und auch gelesen, Eukocredit bietet Geld an für oder britische Anteile für faire Geldanlagen, richtig? Oder ist es eine Genossenschaft für ethische Geldanlagen, habe ich auch sogar gehört. Da kommt auch schon das Wort Ethik, also da steckt noch so ein bisschen mehr dahinter. Kannst du etwas dazu sagen? Was bedeutet denn ethisch? Ethische Geldanlagen, was ist das denn?
Also die Gründung von Eukokredit ist aus dem kirchlichen Kontext erfolgt. Sozusagen die UN der Kirchen, Ökumenischer Rat der Kirchen, der ja in den 68ern gemerkt hat, hey, wir Kirchen haben ja recht großes Vermögen. Und da gibt es so ein paar Konfliktfelder, so Apartheid und bestimmte Konflikte, Regionen. Eigentlich wollen wir mit unserem Geld sicherstellen, dass da nichts Schlechtes passiert. Und die Idee war, wir machen eine Genossenschaft, wir gründen eine Genossenschaft, wo wir Kirchen unser Geld anlegen als Mitglied in der Genossenschaft und wir finanzieren gute Projekte im globalen Süden, also in Entwicklungs- und Schwellenländern, die den Menschen vor Ort helfen. Das heißt, das ist für uns ethisch eine Anlage, die für die Menschen da ist.
Da habe ich direkt eine Frage zu, weil viele rühmen sich ja, wir finanzieren gute Projekte im globalen Süden. Was heißt das denn für euch? Woran macht ihr das fest, ob ihr ein ethisches Projekt fördert?
Also es ist so, das ist wirklich auch die größte Herausforderung innerhalb der Projektfindung oder der ganzen Arbeit. Eukokredit ist als Genossenschaft aufgestellt. Also einige Experten sitzen in den Niederlanden im Hauptsitz und wir haben gut 15, 16 Regional- und Lokalbüros, also Mitarbeiterinnen, die direkt vor Ort sitzen, die den Kontext des Landes und der Region kennen, die die Sprache kennen. Das ist schon mal ein Kriterium, dass man überhaupt ja Leute hat, die Menschen, ja, die ihre Nachbarn, die ihr Volk verstehen und dass das niemand ist, der die Finanzierung irgendwo, ich sag mal, im globalen Norden entscheidet. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann ist es einfach so, dass wir uns auf ja bestimmte Bereiche spezialisiert haben, weil wir gemerkt haben, alles können wir auch nicht. Wir haben auch nicht die Expertise, in allen Bereichen Projekte zu beurteilen. Also wir machen vor allen Dingen Mikrofinanz oder Mikrofinanzierung, Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Und dann ist es wirklich an den Mitarbeitern, potenzielle Projekte vor Ort zu besuchen. Also ein indischer Mitarbeiter hat mal erzählt, dass er dann eben eine Woche unterwegs ist, dann geht es mit dem Nachtzug los, dann besucht er einen Partner, dann wird mit den, ja, sag mal, Headquarters, den Hauptbüros gesprochen, es werden Kunden besucht und es gibt eine interne ESG-Scorecard, also einen Bewertungsmechanismus, der drei Sachen beurteilt. Das ist einmal die ökonomische Einschätzung, klar, wir verleihen Geld, und das andere sind soziale und ökologische Standards. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Da gibt es natürlich auch Konflikte und da muss man dann abwägen, wie schwerwiegend ist das. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine Mikrofinanzorganisation in Südamerika und sie gehen dann zu Besuch und stellen fest, ja, hupsala, alle, die hier was zu entscheiden haben, sind Männer. Auch die Kreditberater in den Dörfern sind Männer. Das ist ein Punkt. Ja, beurteilt man den? Also gibt es vielleicht einen Plan dieser Organisation, das zu ändern? Vielleicht haben sie es schon selber erkannt und sagen zu Eukokredit, ja, habt ihr vielleicht noch auch eine Schulung dazu, dass wir da vorwärts kommen? Oder sie haben eine Organisation, die sagt, nee, da ändern wir nichts dran, das sehen wir überhaupt, kein Problem. Das sind einfach Punkte, die dann vor Ort abgewogen werden müssen. Und in der Regel schaut man, ob man Partner findet, die man dann in der Verbesserung begleiten kann. Es gibt keinen Partner, der alle Punkte bekommt. Also ist mir nicht bekannt. Und die Kernaufgabe ist immer über das Vehikel der Geldanlage, Arbeitsplätze zu ermöglichen. Also entweder Gründungen, Selbstständigkeiten oder Unternehmen zu fördern, die Arbeitsplätze schaffen. Das ist dann sozusagen für uns der ethische Ansatz. Und Sachen, die für uns unethisch sind, wie Finanzierung von Kriegswaffen, schießen wir einfach per se aus. Die werden nicht gefördert.
Du hast gesagt, ihr setzt vor allem auf Mikrokredite. Da kam ja in den letzten Jahren noch viel Kritik auf. Zum Beispiel, dass die Zinsen zu hoch sind oder dass quasi die Kredite als lukratives Geschäft für den globalen Norden genutzt werden. Wie stellt ihr denn da sicher, dass es Mikrokredite sind, die den Leuten auch wirklich helfen und die nicht quasi in die Schuldenfalle tappen lassen?
Ja, also es ist eine Problematik, die uns natürlich bekannt ist. Wo wir 1975 angefangen haben, Geld zu verleihen, dann haben alle gesagt, auf gut Deutsch, ey, ihr seid Spinner, ihr kriegt euer Geld nie wieder. In der Zwischenzeit sehen wir einfach, dass am Finanzmarkt ja eine Not besteht, in irgendwas zu investieren. Es ist also unheimlich viel Geld da von Investoren, Banken und Pensionskassen. Und das richtet sich natürlich auch in Anlagemöglichkeiten im globalen Süden, so dass da viele neue Akteure auftreten, die sicherlich auch immer einen unterschiedlichen Ansatz dort verfolgen. Uns ist einfach wichtig, dass wir mit erfahrenen Partnern vor Ort sprechen. Es hat auch viele Länder und Initiativen gegeben, die mittlerweile sowas wie Kreditdatenbanken eingeführt haben, also wo auch registriert wird, wie viel Kredite Personen schon aufgenommen haben, um genau zu vermeiden, dass sie ja bei jeder Mikrofinanzorganisation sich verschulden. Da gibt es sehr, sehr viele Initiativen, es sind auch sehr viele Entwicklungsländer aktiv geworden, um ja politische Entscheidungen zu treffen, die Bevölkerung schützen. Das ist auch ein Anliegen von Eukokredit. Also da ist man, sag mal, auch politisch organisiert, sich mit den Mikrofinanzorganisationen abzustimmen. Ein anderer Punkt ist, wir überprüfen regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr die Organisation oder wenn eben Verdachtsmomente über journalistische Arbeit aufkommen. Und der Hauptansatz ist natürlich, dass die Mikrofinanzorganisation so arbeitet, dass sie nicht profitorientiert ist. Also, sage ich mal, das Interesse hat, jedem einen Kredit zu geben, um Geld zu finanzieren, sondern dass man eine Mikrofinanzorganisation findet, die wirklich Projekte raussucht, die sich tragen, die Leute auch zurückzahlen können und dann eben auch so ehrlich ist und sagt, nee, bei uns gibt es kein Geld, das bringt niemanden was. Es ist aber natürlich eine große Herausforderung, die sich auch stetig verändert. Und der Spielraum ist natürlich auch größer geworden, für diese Mikrofinanzorganisationen mit Partnern zusammenzuarbeiten, die da keinen Wert drauf legen, sondern die ihnen Geld ausleihen und nicht danach fragen. Und Eukokredit ist da eher die alte Stimme, die sagt, nein, also wir haben Investoren, die genau darauf gucken, uns ist das wichtig, wir prüfen die Organisationen genau, aber vor Fehlern sind natürlich auch wir nicht gefeit. Was wir sehen und was wir für uns auch entschieden haben, ist, dass wir in einigen Ländern zum Beispiel keine Mikrofinanzkredite mehr vergeben, weil wir sehen, es gibt genug Angebot, es braucht Eukokredit auch nicht mehr vor Ort. Es gibt mittlerweile einheimische Organisationen, die das selber können, und dass man da nicht unnötig Angebot schafft, was nicht benötigt wird. Und wir lieber in Länder gehen, wo zum Beispiel die Mittelstandsförderung eine größere Rolle spielt, also ein bisschen ein anderes Vehikel nutzt, nicht mehr Mikrokredite direkt an Endkunden. Also wir vergeben sie ja nicht an Endkunden, wir arbeiten mit einer Organisation, die das dann macht. Und das Vehikel ist ja da, Leute machen sich damit selbstständig oder kaufen Tiere für den Hof, sondern dass man in die Richtung geht, wir fördern Genossenschaften, kleine mittelständische Unternehmen, die selber wieder Arbeitsplätze schaffen und sozusagen an die Menschen herantreten und ihnen ein Einkommen schaffen.
Super. Ich habe eine Frage nochmal zur Organisation, lieber Martin, und zwar Okay, Credit, wie ist denn das aufgebaut? Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du uns das oder unseren HörerInnen nochmal erklären. Also wo ist denn der Hauptsitz und warum sitzt du jetzt in der Schweiz und wie hängt der miteinander zusammen? Also das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, also für mich und für alle HörerInnen.
Also die Genossenschaft sitzt in den Niederlanden. Das ist sozusagen die, ich würde es mal formulieren, die Dachorganisation. Und es hat so aus der Historie heraus nie den Ansatz gehabt, dass Privatinvestoren bei uns Geld anlegen können. Sondern ursprünglich war es so gedacht, dass die Kirchen direkt Genossenschaftsmitglied wären, über den Genossenschaftsanteil Geld investieren und dass das ja so eine Art geschlossener Kreis bleibt. Erstaunlicherweise hat man dann gemerkt, dass die Kirchen zwar die Gründung befürwortet haben, dass sie aber selber sehr zurückhaltend Geld investiert haben. Und Menschen, die sich sozusagen als Vertreter für die Kirchen eingebracht haben, gemerkt haben, hey, wir können das doch auch als Privatperson machen. Hier mein Freund, meine Familie, die wollen das, wenn das vielleicht die Landeskirche oder wer auch immer nicht möchte. Aber das war per Satzung und Gründung gar nicht vorgesehen. Und dadurch gibt es sogenannte Förderkreise wie Oikokredit Deutsche Schweiz. Das sind lokal organisierte Vereine, die, sag mal, eine Vertretung wahrnehmen und die eine Doppelrolle haben. Wir sind selber Genossenschaftsmitglied, also eines von 600 ungefähr Genossenschaftsmitgliedern, aber arbeiten sozusagen nur mit Oikokredit zusammen, um die Geldanlage anzubieten und sozusagen eine Stimme für die lokalen Investoren zu geben. Das heißt, ich habe jetzt die Besonderheit, ich spreche über Oikokredit. Mein Arbeitgeber ist aber nicht die Genossenschaft Oikokredit, sondern der lokale Verein Oikokredit Deutsche Schweiz. Ist also ja ein recht dezentral organisiertes und recht komplexes System. Aber ich glaube, für den interessiert, ist das so die zentrale Nachricht, dass wir als Genossenschaft eben lokal aufgestellt sind.
Das Besondere natürlich jetzt an dir, an euch, ist natürlich auch, dass ihr einen eigenen Podcast habt, namens FAIR. Also da steckt ja auch schon das Wort nun drin, was auch bei der Geldanlage jetzt bei euch auftaucht, für faire Geldanlagen. Was macht ihr in eurem Podcast? Was passiert denn da überhaupt? Und seit wann gibt's den?
Der Podcast ist von mir 2019 lanciert worden. Und der Hintergrund ist ganz einfach, die lokalen Trägerschaften, also Oikokredit Schweiz oder eben Vertretungen in Österreich und Deutschland, sind oft als Vereine organisiert und in der Regel auch als gemeinnützige Organisation anerkannt, weil wir neben der Vermittlung der Geldanlage eben auch einen Bildungsauftrag wahrnehmen. Viele Vereine machen Bildungsveranstaltungen, Vorträge, gehen auf Messen, gehen in Schulen. Und wir haben gesagt, ja, das ist einfach eine Möglichkeit, aber können wir nicht auch noch ein Format schaffen, wo wir ja über andere Kanäle Menschen erreichen, Projekte vorzustellen, die uns wichtig sind. Und der Ansatz ist dort, wir haben Projekte, die die Welt jeden Tag etwas besser machen. Wir haben also einmal pro Monat einen Gast, eine Idee, eine Person, die was tut oder ja was vorhat, was ja ein bisschen dazu beiträgt, die Welt fairer zu machen. Das reicht von Schokoladenunternehmungen, die jetzt in Ghana Schokolade machen, bis hin zu Unverpacktläden, Mostereien. Und ja, seit letztem Jahr mache ich das zusammen mit einer deutschen Kollegin. Und ja, wir versuchen also nicht über Oikokredit zu reden, sondern wir versuchen, anderen Ideen ja einen Raum zu geben über die Kunden und Kundinnen von Oikokredit.
Ja, klasse, ein super Angebot. Können wir nur empfehlen. Und ihr seid auch auf sämtlichen Plattformen auf jeden Fall zu finden. Und ich habe auch gestern nochmal geschaut, also wenn jemand Oikokredit eingibt, dann seid ihr auch zu finden, auf jeden Fall relativ leicht, weil FAIR, das Wort FAIR gibt es sehr oft bei Podcasts und da wird es dann wirklich manchmal ein bisschen schwierig, den richtigen zu finden. Aber es ist ein super Angebot von euch, kann ich nur empfehlen. Ja, was uns natürlich auch mal so interessiert, also was ihr so persönlich macht, was du persönlich machst. Also was ist denn deine Funktion und wie stehst du zum Beispiel auch zu diesem Begriff, also der Nachhaltigkeit? Also wir haben immer wieder diesen Begriff Nachhaltigkeit. Wir wissen jetzt ungefähr, was das für dein Unternehmen bedeutet. Was bedeutet das Wort Nachhaltigkeit für dich jetzt persönlich auch?
Also für mich bedeutet es, dass ein Tun und Handeln unendlich wiederholt werden kann, ohne dass dauerhaft Mensch, Natur und Umwelt zu Schaden kommen. Und wenn das nicht gegeben ist, ist es nicht nachhaltig, weil irgendwann kann ich es nicht wiederholen, weil irgendwer irgendwas dabei zu Schaden gekommen ist, was sozusagen derjenige, der die Handlung ausführt, billigend in Kauf genommen hat. Also einen Prozess eingeleitet hat, der nicht dauerhaft zu wiederholen ist, weil irgendwann ja irgendwas darin fehlt. Sei es die Luft zum Atmen, sei es Rohstoffe, sei es, ja, wir haben irgendeine Krankheit dadurch provoziert, dergleichen mehr. Das würde ich so allgemein halten. Ich glaube, für mich passt da alles drunter, ob das politisches Handeln ist, Konsumhandeln, Handeln von Unternehmungen. Und ich glaube, wenn wir uns alle das eingestehen würden, ja, was sozusagen unser Handeln auslöst, und nicht nur ja in der Box denken, was passiert, wenn ich die Fleischpackung aufmache, bis ich sie wieder wegschmeiße, sondern was passiert davor und danach, welche Prozesse und Faktoren spielen dabei eine Rolle, dann wäre man der Nachhaltigkeit näher, weil die Fakten sind in der Regel bekannt. Es geht eher darum, Sachen zu verändern und umzusetzen.
Genau, es geht ja auch so Richtung Endlichkeit, ne? Dass die Dinge einfach auch endlich sind und dass sie praktisch ständig alle reproduzierbar sind und es irgendwie ständig so ist, dass irgendwie alles sozusagen dann nochmal da ist. Und ich sehe immer nur praktisch dann zuletzt eben, was wir verbrauchen, also wie viel Erden die Deutschen bräuchten, das wären 3, glaube ich, im Jahr. Und wir haben eben nur 1 für die ganze Bevölkerung und allein die Deutschen brauchen 3 Erden vom Verbrauch her, sämtliche Energie und so weiter. Das ist schon krass, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Aber was ist denn deine Funktion jetzt bei ÖkoCredit? Also das ist jetzt ja ganz gut aufgedröselt da mit den Organisationen, also wie viel dazugehören und was machst du dann? Also was ist dann deine Funktion konkret?
Also ich habe 2016 hier in der Schweiz gestartet im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, war aber 2 Jahre zuvor Geschäftsführer bei ÖkoCredit Mitteldeutschland, also in der Region Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Meine Funktion hier ist, ÖkoCredit in der deutschsprachigen Schweiz bekannter zu machen. Wir sind zwar ein Dinosaurier, aber ehrlich gesprochen kennen uns sehr wenig Leute. ÖkoCredit Deutsche Schweiz beispielsweise war bis 2015 eigentlich eine ehrenamtlich geführte Organisation, ein ehrenamtlicher Vorstand, vielleicht eine Person mit einem Teilpensum, die die Geschäftsstelle geführt hat. Und dann waren sie verantwortlich für, ja, sage ich mal, die deutsche Schweiz, also ein Gebiet so groß, ja, wie Baden-Württemberg und Bayern. Und es gibt auch wenig Geld. Das ist so, dass wir uns einfach, zum Teil bekommt man einen Unterstützungsbeitrag von der Genossenschaft und eben von seinen Mitgliedern. Aber wir sind jetzt nicht vergleichbar mit ja, kommerziellen Banken, die überall Werbung machen können, die überall Personal haben. Und hier in der Schweiz haben wir eben einen Auftrag. Wir wollen größer werden, wir wollen bekannter werden. Und das ist so 2015 eingeleitet worden. Ja, und da geht es eben darum, Wege zu finden, zu den Menschen zu kommen, die ja spannend für einen sind, aber natürlich auch zu denen zu kommen, die eigentlich mit einem gar nichts am Hut haben, weil eine Geldanlage, ein Bankkonto, das hat eigentlich jeder. Und man hat da so 2 Kundenklientel, die einen, die das Thema kennen und die anderen, die ja fleißig in ihre Pensionskasse in der Schweiz investieren oder ja Altersvorsorge betreiben, aber gar nicht wissen, was mit ihrer Geldanlage eigentlich alles passiert.
Aus dem Stegreif würde ich sagen, ihr seid schon mal im richtigen Land. Also so falsch ist das Land sicher nicht dafür, für Geldanlagen. Aber nee, vielen Dank, also um das sozusagen mal auch dann zu wissen. Ja, was für uns natürlich auch mal interessant ist, wie steht ihr denn zu den Sustainable Goals? Ich habe da jetzt nicht genau nachgeschaut oder so, aber ist es auch so, dass ihr jetzt bei ÖkoCredit Deutsche Schweiz oder auch insgesamt bei ÖkoCredit sagt, okay, wir erfüllen gewisse Sustainable Goals, die sind uns wichtig, die benennen wir auch. Vielleicht sind sie sogar bei euch auf der Website drauf. Ich habe es jetzt nicht gesehen so auf den ersten Blick, aber sind die euch wichtig, die Sustainable Goals?
Also sie sind uns sehr wichtig, aber wir haben sie uns quasi nicht als Ziel ausgegeben, in dem Sinne, dass wir seit 1975 eigentlich die Sustainable Goals schon umsetzen, ohne dass sie so benannt wurden. Jetzt gibt es die ja sozusagen in der zweiten Variante schon, also ein Programm, was von der UN verlängert wurde oder ein Ziel, was verlängert wurde. Und was wir jetzt machen, wir haben einen Wirkungsbericht, den man einmal pro Jahr veröffentlicht. Also wie erfolgreich sind wir mit unserer Arbeit, in welchen Bereichen, also eine Art Wirkungsmessung in der, selbst bei Eukokrediten in der eigenen Abteilung unternimmt. Und da werden jetzt die Projekte, die wir eh machen, sozusagen auch den Sustainable Goals zugeordnet. Und es sind halt, also gibt einige, die wir da mit bedienen, aber der Kern ist natürlich Punkt 1, keine Armut. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, Einkommen zu schaffen und damit Armut effektiv zu bekämpfen. Das ist Ziel Nummer 1. Damit einher geht Ziel Nummer 2, kein Hunger. Wer Einkommen hat, kann sich versorgen, beziehungsweise wir fördern über die Mikrofinanz und die Landwirtschaft ja auch Projekte, wo Lebensmittel hergestellt werden. Und sowas wie unsere Projekte im erneuerbaren Energiebereich, da geht es ja ganz klar darum, Zugang zu schaffen, dezentralen Zugang zu schaffen, der für die Leute bezahlbar ist, um jetzt einfach nur mal drei von den vielen zu benennen. Und wen es interessiert, wie gesagt, im Wirkungsbericht, der online verfügbar ist, gibt es auch eine Auflistung, welche Projekte und Maßnahmen wir dann den Sustainable Goals sozusagen unterordnen können.
Was mich immer total interessiert und wo ich immer hin und her schwanke, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, um Entwicklungsarbeit zu machen. Ihr macht die Mikrofinanzierung, die Mikrokredite, andere sagen, wir spenden. Wo ist denn da der Unterschied oder wie unterscheidet sich das denn?
Der Unterschied, würde ich sagen, ist, in welcher Phase ich den Menschen helfe. In dem Moment, wo ich sage mal Kredite ins Spiel kommen, muss A gegeben sein, dass die Leute wissen, wie sie mit Geld umgehen. Es muss eine gewisse Form von Bildung vorhanden sein, um eine Unternehmung zu gründen. Also ich muss vielleicht lesen und schreiben können. Ich muss vielleicht gelernt haben, wie ich eine Nähmaschine bediene. Ich muss in irgendeiner Form vielleicht Ahnung von Landwirtschaft haben. Also wie auch immer das geartet ist. Aber in der Regel können Sie mit einem Kreditprojekt nicht die Menschen erreichen, die in völliger Armut leben, die keinen Zugang zur Bildung haben. Das führt dann dazu, wenn sie solche Menschen bedienen mit Mikrokrediten, dass Überschuldung eintritt, weil die sind nicht in der Lage, also es ist nicht bös gemeint, aber sie sind einfach nicht, sie haben nicht die Fähigkeiten und sich die Möglichkeiten vor Ort geschafft oder die ihnen geboten sind, dass sie damit umgehen können. Das sind dann Bereiche, die sozusagen vorgelagert sind, die eher mit einer Spende bedient werden können, also wo keine Gegenleistung gefordert ist, wo ja man versucht, Menschen ein Hilfsangebot zu machen, was so gestaltet ist, dass sie selber wollen und selber damit arbeiten, wenn die Hilfe weg ist. Ich glaube, das ist da in dem Bereich so ein bisschen die Herausforderung. Also kurzum, Spenden sind für mich eher wirklich Armutsbekämpfung pur, Voraussetzungen schaffen, bedingungslos schaffen, und Finanzierung sind wirklich einen deutlichen Stück weiter hinten anzusetzen, wenn einfach Voraussetzungen da sind, auch eine Selbstständigkeit zu meistern oder ein Unternehmen zu gründen. Ja.
Okay, also fängt man, wenn man wirklich in ein richtig armes Land geht, guckt man sich an, was sind die Bedingungen da und entscheidet dann, starten wir vielleicht erstmal mit Spenden, um die Grundlage zu schaffen, und wenn die da ist, dann unterstützen wir die Selbstständigkeit der Menschen dort nochmal mit Mikrokrediten.
Genau, also ich hatte in meinem Podcast neulich mit einem Schweizer Nussunternehmer gesprochen und die sagen auch, sie mischen das. Wenn sie sich entscheiden, in einem Land neu reinzugehen, Nüsse dort anzubauen, dann suchen sie zunächst Partner aus der Entwicklungszusammenarbeit. Das können schwedische Organisation, amerikanische, australische sein, die ihnen also ja Entwicklungsspenden zur Verfügung stellen, um Grundlagen zu schaffen. Und ab einem gewissen Punkt sagen sie dann, jetzt investieren sie selber. Sie bauen zum Beispiel eine Lagerhalle oder sie bauen eine Genossenschaft auf, wo Sie dann auch wieder das Vehikel der Finanzierung ansetzen. Also Sie gehen sozusagen rein. Für ein Unternehmen ist das natürlich auch gut gedacht, weil das Risiko ist dann geringer, wenn man mit Partnern am Anfang zusammenarbeitet. Dadurch ermöglichen Sie aber überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, dann unternehmerisch zu arbeiten. Wenn Sie das nicht machen würden oder in anderen Fällen, wenn quasi die Voraussetzungen nicht geschaffen worden wären durch Organisation, dann wäre kein unternehmerischer Aufbau möglich. Das Risiko wäre zu groß und kein Unternehmen würde investieren, selbst wenn Sie aus dem Bereich des fairen Handels kommen.
Meine nächste Frage zielt so ein bisschen darauf ab, es gibt jetzt ja immer mehr Unternehmen, die sich gründen oder die sich auch umstellen und sagen, wir sind ein Social Startup oder wir sind ein Social Unternehmen, die auch sagen, wir wollen Teile unserer Umsätze sinnvoll investieren oder sinnvoll irgendwo hingeben, um auch im globalen Süden zu unterstützen, weil die auch immer mehr merken, wir haben im globalen Norden auch eine gewisse Verpflichtung. Wie können die bei euch irgendwie starten oder wie könnt ihr die dabei unterstützen, zu sagen, okay, wir haben hier eine Idee, wie euer Geld am besten wirken kann?
Also in der Regel sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner, da muss ich ehrlich sein. Wenn Unternehmen aus dem globalen Norden oder jetzt, ich sag mal, Deutschland oder aus der Schweiz zu uns kommen, die weisen wir in der Regel ab, weil wir eben nur Partner finanzieren, die im globalen Süden tätig sind oder ihr Hauptaugenmerk auf den globalen Süden legen, zum Beispiel Fairtrade-Organisationen. Und wenn das sozusagen nur ein kleiner Teil des Geschäfts ist, dann sind sie bei uns eigentlich nicht richtig. Also man guckt dann, kennen wir eine Organisation im Land, sage ich mal in Ghana, wo ihr vielleicht hin wollt, aus unserem Netzwerk. Wir können auch an das lokale Eukokreditbüro verweisen. Vielleicht kennen die jemanden und Projekte, aber sie sind sozusagen in der Regel nicht qualifiziert, bei uns eine Finanzierung aufzunehmen. Dafür gibt es im europäischen Kontext genug andere Banken, die Angebote machen, wenn es um Finanzierungen geht. Wir können eher so im Bereich ja Bildung, Capacity Building, Kontakte knüpfen. Aber es ist recht schwierig zugegeben, weil oft ist die Struktur vor Ort nicht da. Also es ist ein wirklich hehrer Gedanke, den ich unterstütze, aber es sind Unternehmen, die sind in der Schweiz verankert, die kennen vor Ort niemanden und es ist für sie extrem schwierig, dann auch zu verfolgen, was mit den Projekten passiert. Und da sind wir eigentlich nicht für aufgestellt, zu helfen. Wir versuchen, Kontakte herzustellen, aber die Organisation ist so dafür nicht vorbereitet, dass wir wirklich helfen können. Das können andere eher, die dann im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sind oder eben Banken aus dem jeweiligen Land, die das Startup an sich unterstützen. Ja.
Genau, meine Frage zielt tatsächlich eher darauf ab, wenn wir jetzt als Startup Geld übrig haben und das investieren wollen und können die das über euch machen quasi, über die Partnerorganisationen, die die schon haben, also ohne jetzt selber zu sagen, wir bauen jetzt selber irgendein Projekt auf im globalen Süden, sondern könnten die theoretisch sagen, wir gehen zu Eukocredit und geben da unser Geld hin, um das da wirken zu lassen.
Ja, also bei uns sind viele kleine Organisationen investiert. Oft sind das zum Beispiel kleine Kirchengemeinden, Fairtrade-Läden, Welthandelsläden, die uns kennen. Die können genauso wie eine Privatperson ab 200 Euro oder in der Schweiz ab 250 Franken anlegen, also auch mit sehr kleinen Beträgen und können sagen, unser Teil ist eben, wir gucken, was wir mit unserem übrigen Geld machen. Wir versuchen gar nicht erst selber Projekte zu finden, aus den Gründen, wie ich gesagt habe, weil das recht schwierig ist ohne Expertise vor Ort. Wir vertrauen Eukokredit, dass sie die Projekte finden. Wir legen das Geld an. Wir weisen das vielleicht auch aus, weil wir ja eben eine soziale und ethische Mission haben als Unternehmen. Ich kenne jetzt, muss ich sagen, recht wenige, die das machen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Firmen in der Gründungsphase einfach nicht viel Geld über haben. So, also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Die würden wahrscheinlich gerne, aber es macht sicherlich auch gerade am Anfang Sinn, das meiste Geld erstmal in die eigene Firma zu investieren, Aber bei größeren Unternehmen, die länger am Markt sind, spielt das natürlich mittlerweile eine Rolle, dass man sagt, man hat auch Richtlinien, wie man mit Geldanlage umgeht. Man gibt es nicht einfach mehr zur Bank, sondern wir haben erkannt, wir machen, sage ich mal, nachhaltigere Mode, Outdoor-Bekleidung, und unsere Bank finanziert genau das Gegenteil, dass sie dann auch erkannt haben, dass sie über die Geldanlage einen großen Hebel haben. Und da ist Eukokredit eine Möglichkeit.
Das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Glaubst du, Martin, da hat sich was verändert? Also ich meine, da gibt es ja auch Zahlen drüber, dass die Menschen insgesamt, zumindest was ich jetzt so an Zahlen gelesen habe, immer sozusagen nachhaltiger investieren, diese ganzen Ökofonds und so weiter, Zulauf bekommen und so weiter. Also merkt ihr das auch? Also gibt es wirklich mehr Menschen, die jetzt sagen, wir werden KundInnen von euch, kommt da stärkt das die Nachfrage bei euch? Und glaubst du auch, dass in Zukunft das so fortgesetzt wird oder ist es ein Trend?
Ja, es ist eine komplexe Sache. Also ich versuche es mal aufzudröseln, wie ich das sehe. Ich glaube, wenn du einen Kollegen von mir fragst, kriegst du eine andere Antwort. Wir sehen ein gesteigertes Interesse. Das hängt stark damit zusammen, je größer die Finanzkrise ist, desto mehr Interesse haben Alternativangebot. Also Finanzkrise 2008 hat einen Riesenzulauf zu allen Genossenschaften gebracht. Also das in Deutschland, die Volksbanken haben das gemerkt, aber natürlich auch wir oder alternative Banken wie die GLS Bank oder die Umweltbank. Also wo es wirklich auch mal medial richtig hochkommt, wo es vielleicht auch manchen Leuten richtig wehtut, weil sie Geld verloren haben und dann wirklich anfangen zu hinterfragen. Da sieht man, dass eine Wechselbereitschaft da ist. Das ist aber leider wie bei dem Strom und anderen Sachen auch. Irgendwas hindert die Leute, die 10, 15 Minuten zu investieren, um zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Und wenn sozusagen der mediale Druck weg ist, dann sind es recht wenig Leute, die aktiv wechseln. Also wirklich zu von mir aus definierten alternativen Angeboten. In der Schweiz haben wir das im letzten Jahr erlebt. Wir hatten die Volksabstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative, so ein bisschen die Richtung wie in Deutschland das Lieferkettengesetz. Also eine Abstimmung, die medial geführt wurde, weil jeder Schweizer abstimmen durfte. Sollen Konzerne, die in der Schweiz ihren Sitz haben, eine Verantwortung für ihr Tun übernehmen und nicht nur in der Schweiz, sondern eben in der ganzen Lieferkette, zum Beispiel für Bergbauunternehmen im Kongo. Und da haben wir natürlich gemerkt, dass Initiativen, die so groß sind, auch ein Bewusstsein schaffen. Das machen andere Organisationen wie Facing Finance über Publikationen zu Banken auch. Und die sind teilweise eben viel größer wie Eukokredit. Da muss man ehrlich sein, in Eukokredit Schweiz hat 2.500 Kunden. So eine Aufmerksamkeit können wir gar nicht generieren. Aber wir unterstützen solche Projekte dann, auch politische Projekte in der Schweiz, weil wir sagen, das sind einfach die können die Masse mobilisieren, die können erst mal darauf hinweisen. Das ist so, ich würde mal sagen, das Alternative. Und was man natürlich sieht, ja, die Zahlen steigen gigantisch, was sozusagen nachhaltig investiert wird, auch bei Großanlegern, Investoren, Pensionskassen, Kirchen. Aber ich habe da ein bisschen Bauchweh bei. Man muss wirklich genau hingucken, was alternative Angebote sind. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin neu in die Schweiz gekommen. Ich kannte mich überhaupt nicht aus mit den Banken. Und da bin ich zu einer Genossenschaftsbank gegangen und dann haben die gesagt, ja, Herr Werner, Ihre Pensionskasse, da haben wir einen schönen nachhaltigen Fonds. Und da sage ich, ja, was haben Sie denn da so? Und ja, also auch von den Positionen, die Sie gekauft haben, okay. Dann sage ich, aber machen Sie das selber oder so? Nee, nee, da haben wir jemand extern, der das für uns managt. Ich nenne jetzt keinen Namen, ist einer der zwei großen Player in der Schweiz gewesen. Da sage ich, aber das kann ich doch nicht vertreten. Also ich weiß, dass die Organisationen, die in der Lage sind, das zu handeln, da nicht richtig arbeiten. Und so ist das bei einigen Angeboten, die jetzt an den Markt kommen. Weil, wenn man ehrlich ist und wirklich, sag mal, schwerwiegende qualitative Kriterien ansetzt, da bleibt nicht viel übrig, wo sie investieren können. Und große Fonds und Pensionskassen, die sagen halt, wir müssen per Definition unser Risiko streuen. Wir dürfen nie mehr als 1% in eine Firma investieren. Und dann kommen halt so Mischlösungen raus, wie zum Beispiel Best in Class. Das heißt, sie schauen sich alle Flughäfen der Welt an und sie nehmen den, der am ökologischsten ist. Ja, dann haben sie den ökologischsten Flughafen in ihrer nachhaltigen Geldanlage. Ja, aber sie haben ein Unternehmen, was Fliegen fördert oder was auf Fliegen setzt. Und da muss man wirklich genau hingucken, was passiert. Ich würde aber sagen, dass es, um es bewusster zu machen, natürlich gut ist, dass andere mitmachen. Nur die kleinen alternativen Anbieter werden es nicht richten können, sondern wenn es massenfähig oder massentauglich sein sollte, muss es jede Bank machen. Aber man muss wirklich genau hingucken, ob das seinen Interessen entspricht und da ruhig kritisch bei der Bank nachfragen, bevor man sich entscheidet. Ja.
Hoffen wir auf die jungen GeldanlegerInnen in Zukunft, die vielleicht auch ein bisschen anders ihr Geld anlegen und nicht wie ihre Eltern oder Großeltern.
Ja, erstmal fragen. Das sehen Sie schon an der Reaktion des Bankmitarbeiters, was der oder diejenige davon selber denkt und ihn da verkauft. Ja,
wir kommen langsam zum Ende und meine Frage ist am Ende auch mal so, was können wir so in Zukunft von euch noch erwarten? Also was habt ihr vielleicht in der Pipeline? Was ist so, ein kleines Projekt oder so, was ihr habt, also vielleicht einmal auf den Podcast bezogen, also vielleicht sagst du da auch, wir haben da jetzt irgendwie auch das Ziel, weiter da, so und so viel Podcasts zu machen, so und so viele Menschen zu erreichen, oder was ist auch das Ziel von Eukocredit Deutsche Schweiz? Vielleicht habt ihr da ein Ziel oder ein Projekt für die Zukunft?
Ja, ich fange mal vom Großen ins Kleine an, also das Ziel von Eukocredit international als Genossenschaft ist sicherlich, sich an die geänderten Rahmenbedingungen auch zu adaptieren. Also der Finanzmarkt 1975 ist nicht mehr vergleichbar mit dem von heute. Das bringt gewaltige Herausforderungen, im geänderten Kontext noch seine Arbeit zu machen. Und da ist einfach die Herausforderung die, man darf nicht vergessen, für wen man das macht. Sonst verliert man sich in Finanzregulationen und Auflagen. Aber ja, zum Schluss ist immer die Frage, kann ich den Bauern in Ghana damit ein besseres Leben ermöglichen? Was muss ich dafür tun? Das ist also ist eine große Herausforderung, je größer auch die Organisation wird. Corona nehme ich jetzt mal außen vor. Ich hoffe, das hat irgendwann ein Ende, aber auch das ist eine große Herausforderung, weil momentan können sie Projekte nicht besuchen. Es gibt Ausgangssperren oder ja, die Firmen selbst sind sehr zurückhaltend, neu zu investieren. Für Eukocredit Deutsche Schweiz, wir wollen weiter bekannt werden. Wir würden uns freuen, wenn wir es schaffen, in 5 Jahren doppelt so groß zu sein. Dann sind wir immer noch klein, aber uns einfach engagiert mit unseren Möglichkeiten zu zeigen und auch weiterhin politische Initiativen zu unterstützen, die was erreichen, was wir alleine nicht schaffen würden. Ja, und für den Podcast, ja, ich hatte schon Wünsche. Man sieht einfach nur, es gibt immer mehr Podcasts und ja, du hast es am Anfang gesagt, fair ist, man findet uns, aber es gibt natürlich auch viele aus dem Bereich des fairen Handels, die jetzt Podcasts aufsetzen. Es gibt ein großes Angebot. Wir wären froh, wenn wir natürlich ein paar Hörer mehr gewinnen können. Für uns ist es einfach eine weiterhin beständige Form, Bildungsarbeit zu machen, wo wir mit einem Aufwand sehr viele Menschen erreichen können, also im Vergleich zu einem Besuch bei einer Messe oder so. Und wir suchen einfach, oder ich und meine Kollegin suchen immer weiter nach spannenden Gästen, die, ja, wo es wirklich schwer haben, in einer normalen Medienlandschaft irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, die aber einfach richtig coole Ideen und Ansätze haben und wo es halt mal fehlt an jemanden, der ihnen das Geld gibt oder an Leuten, die mitmachen. Und wir haben einige Projekte, wo ich das Interview geführt habe, wo regelmäßig noch Kontakt da ist und wo man auch sieht, was so passiert mit den Unternehmen und den Ideen. Und bei dem einen oder anderen sind wir jetzt auch davor, dass sich der Kreis schließt und dass die wieder bei Eukocredit landen, weil sie mittlerweile so coole Projekte gemacht haben, dass auch Eukocredit sagt, ja, vielleicht sind wir jetzt auch der richtige Partner dafür. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß und da ist ja das große Ziel, dass der Spaß, den man als Podcaster hat, der nicht der Spaß für einen selber bleibt, sondern dass die Leute, die es anhören, auch sagen, hey, die machen das gut und ich habe was gelernt und Ja, ich nehme auch so was Positives mit. Es war auch so ein Aspekt, den Podcast zu machen. Ich hatte so das Gefühl, es gibt so viele Menschen, die was bewegen wollen, aber man hat immer so das Gefühl, ha, ich bin ja nur so ein kleines Rädchen. Und ob ich jetzt mit dem Fahrrad fahre oder Müll drin, ja, wenn ich abends die Tagesschau anmache und Nachrichten gucke, dann denke ich, das hat ja alles nichts gebracht. Dass man die Fäden so ein bisschen zusammenbringt, die Projekte zusammenbringt, die ja teilweise einfach noch so, ja, sehr verstreut in verschiedenen Bereichen sind, aber eben, sagen wir mal, zum Lieferkettengesetz zurückzugehen in Deutschland, eigentlich an jedem Bereich in der Lieferkette ansetzen, aber sie packen es noch nicht so zusammenzukommen. Und da würde es mich einfach freuen, dass man so Projekte eben unterstützt und dass vielleicht die Projekte irgendwann sagen, ja, komm, also ich mache eine solidarische Landwirtschaft, aber ich mache auch noch die Bäckerei. Und das machen wir vielleicht auch nicht mehr über Geld, sondern wir machen das über einen Generationenvertrag oder eben alternative Modelle. Und das wäre natürlich eine feine Sache, ja.
Oder genickt sehr viel. Ich stimme auch zu. Ja, können wir gerne so machen. Also es klingt auf jeden Fall sehr gut. Wir bräuchten, glaube ich, Marketing-Experten für unseren Podcast. Dann würden wir Martin einstellen. Der wird unseren Podcast voranbringen. Und nee, wir sehen es ja sehr ähnlich im Auto, dass wir einfach mit gewissen Mitteln einfach dann auch wirklich doch einiges erreichen können. Friederike, hast du noch eine Frage? Hast du noch irgendwas, was dir genau noch eingefallen ist? Ja, Martin, vielen, vielen Dank also für diesen Einblick. Praktisch in Eurocredit Deutsche Schweiz, Eurocredit insgesamt. Ich habe einiges wieder dazugelernt und ja, hoffe auch, dass den ZuhörerInnen das gefallen hat, aber bestimmt. Ja, bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei dir, Martin, bei Friederike, ja, für den heutigen Podcast und sage einfach bis zum nächsten Podcast.
Auch von mir herzlichen Dank.